SR2 Kulturradio. Religion und Welt.
Dazu begrüßt sie Oliver Buchholz. Guten Tag. Antisemitische Äußerungen im Internet haben einer Studie der Technischen Universität Berlin zufolge in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Mehrere hunderttausend Texte und Kommentare im Netz mit Bezug zu Judentum und Israel hat die TU dazu untersucht. Dabei wurde eine Zunahme von antisemitischen Äußerungen von über 7% im Jahr 2007 auf mehr als 30% im Jahr 2017 festgestellt. Matthias Bertsch berichtet.
Gut 300.000 Texte im Internet hat das Team um die Berliner Sprachwissenschaftlerin Monika Schwarz-Frisell in den letzten 4 Jahren untersucht. Blogs, Online-Foren, aber auch die Kommentarspalten der großen überregionalen Tageszeitungen wie FAZ oder Süddeutsche Zeitung. Die Ergebnisse sind erschreckend, so die Antisemitismusforscherin.
Wir haben zum einen einen massiven Anstieg von Antisemitismen, insbesondere in den Mainstream-Kommentarbereichen der Qualitätspresse feststellen können. In Stichproben haben wir das aber auch in den sozialen Medien gesehen. Dies geht einher mit einer semantischen Radikalisierung. Wir können ganz klar nach diesen 4 Jahren sagen, dass sich das Sag-, aber auch das Sichtbarkeitsfeld im Web für Antisemitismus exorbitant vergrößert hat.
Das Internet sei ein natürlicher Diskursraum, bei dem die User keine Rücksicht auf politische Korrektheit nehmen müssten und deswegen aus ihrer wirklichen Überzeugung keinen Hehl machten. Dies gelte zumindest für Rechts- und Linksextreme sowie fundamentalistische Muslime. Die sich selbst für aufgeklärt haltende Mitte habe dieselben Vorurteile, gehe allerdings etwas geschickter vor.
Insbesondere Linke und gebildete Antisemiten benutzen Strategien der Art, ich bin kein Antisemit, aber, das und das muss man sagen, sie marginalisieren Antisemitismus, sie rechtfertigen Antisemitismus, sie benutzen das alte Stereotyp, Antisemitismus existiert, weil die so übel in Israel sind oder weil die Juden nicht genügend tun für das Elend der Palästinenser. Das sind ganz typische Abwehr- und Relativierungsstrategien. Eine typische im Moment ist in Bezug auf die Marginalisierung des gesamtgesellschaftlichen Antisemitismus. Wir hätten jetzt vor allem mit einem importierten Antisemitismus zu tun.
Erschreckt hat die Forscher auch der Hass auf Juden, den sie in 2/3 aller ausgewerteten Online-Texte gefunden haben. Das mache die rationale Auseinandersetzung so schwierig.
Antisemiten leben tatsächlich und denken und fühlen in einer Affektlogik. Die sind wie Hamster in einem Hamsterrad. Und egal, was man ihnen entgegenhält, man sagt, das stimmt aber nicht und das hat es aber nie gegeben, dann sagen sie, ja, das ist aber trotzdem wahr. Ich muss dann immer denken an Horst Mahler, der hat mal ein Interview gegeben und er hat zugegeben als gebildeter Mensch, die Protokolle der Weisen von Zion, ja, ich weiß, die waren eine Fälschung. Und dann macht er eine Pause und sagt, und sie sind trotzdem wahr, denn sie passen so gut zum Judentum.
Die starke Bedeutung von Emotionen im Umgang mit Antisemitismus wirft allerdings auch die Frage auf, wie eine gute Präventions- und Bildungsarbeit zu diesem Thema aussehen kann. Der moralische Zeigefinger, so die Antisemitismusforscherin, sei kontraproduktiv. Um der Ausbreitung des Antisemitismus etwas entgegenzusetzen, sollten sich möglichst viele Menschen mit dem Thema antijüdische Gefühle und Stereotypen auseinandersetzen. Doch dies einzufordern kann dazu führen, dass die Abneigung nur noch größer wird.
Am 25. Juli 1968, vor 50 Jahren also, hat Papst Paul VI. Die Enzyklika Humanae Vitae über die Weitergabe des menschlichen Lebens veröffentlicht. Das Dokument ist vor allem bekannt für eine Passage, in der der Papst künstliche Empfängnisverhütung ablehnt. Die Enzyklika gilt auch heute noch. Und darüber spreche ich mit dem katholischen Theologen Udo Lehmann. Er lehrt Sozialethik und Moraltheologie an der Universität des Saarlandes. Herr Professor Lehmann, zunächst wollen wir zurückschauen. Was sind denn die Hintergründe des Schreibens? Warum diese Enzyklika zu dieser Zeit?
Ja, für die Kirche war es eine bewegte Zeit. Das Zweite Vatikanum hat stattgefunden, beziehungsweise war in den letzten Zügen. Die Erfindung sozusagen künstlicher Verhütungsmittel ist im Grunde genommen dann einer breiteren Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht worden. Und drittens, das darf man auch nicht vergessen, die gesellschaftlichen Umbrüche, die Befreiung, also die sexuelle Revolution, alles was angestaubt war, wurde mehr oder weniger beiseite geschoben, vieles auch zurecht. Und im Zuge der Neustrukturierung, der Neuaufstellung der Theologie hat die Kirche natürlich auch gesehen, wir müssen im Bereich der Partnerschaft auch einen Schritt vorangehen. Und das war im Grunde genommen so der Zündmoment, sich auch Gedanken zu machen, wie gehen wir denn mit diesen neuen Fragen in der modernen Welt um?
Und wurden diese Fragen darin alle beantwortet?
Also das Zweite Vatikanum selber wäre eigentlich der Ort gewesen, wo man diese Fragen hätte behandeln können. Der Papst hat es dann aus der Beratung herausgenommen und in eine Expertenkommission gegeben. Und Historiker sagen uns, dass im Grunde genommen die Beratungskommission gegen ein Verbot war und der Papst sich dann aber zurückgezogen hat nochmal in sich selber und entschieden hat, dass er da nicht in eine Gegenposition seinen Vorgängern gegenüber treten wollte. Er hat sich am Ende entschieden auch für die Kontinuität der Lehre. Damals der Aufschrei in der Gesellschaft war erheblich. Die Tendenz ging im Grunde genommen über die Breite der Kirche auch dahin, dass man gehofft hatte, der Papst baut hier eine Brücke. Das war aber nicht so. Und dann beeilten sich sehr viele Bischofskonferenzen, auch die Deutsche Bischofskonferenz, die dann im August schon des gleichen Jahres die Königsteiner Erklärung abgegeben hat, wo man den einzelnen Gläubigen, den Katholiken auch versucht hat, nochmal eine Brücke zu bauen im Sinne einer Gewissensentscheidung. Man spürte diese ganze Brisanz. Also wahrscheinlich hat überhaupt gar keine Verlautbarung der Päpste um diese Zeit herum so viel Aufsehen erregt. Das ist heute anders. Also wenn ich heute den Studierenden den Begriff Humanae Vitae nenne, dann zucken die mit der Schulter.
Die Brisanz, ich habe es am Anfang schon angedeutet, liegt ja vor allen Dingen darin, dass der Papst die künstliche Empfängnisverhütung sozusagen verboten hat. Aber eigentlich sind das nicht die Kernaussagen des Dokumentes.
Nein, also im Grunde genommen ist das Schreiben auch fortschrittlich, dass sowohl Sexualität als auch Partnerschaft auch während des Zweiten Vatikanums neu entdeckt worden ist als Selbstzweck. Ja? Also die Ehe ist nicht nur dazu da, Nachwuchs zu bekommen, sondern es geht auch darum, dass Mann und Frau zueinander stehen, dass sie Verantwortung übernehmen, also sehr viel Positives. Und deshalb ist es ein bisschen anachronistisch, dass genau an dieser Stelle der Papst so wenig beweglich war.
Das heißt, die Enzyklika befasst sich eigentlich damit, die Sexualität nochmal aufzuwerten.
Richtig, genau. Ja, auch die Rolle der Frau nochmal neu zu definieren. Und all das ist im Grunde genommen in dieser Enzyklika nochmal einen Schritt nach vorne gegangen. Ja, zu entdecken, wie das Geschlechterverhältnis eigentlich sein kann. An dieser einen Stelle allerdings verknotet sich dann der Gedankengang und erscheint in vielen Passagen dann auch sehr rückwärtsgewandt.
Jetzt gibt es ja tatsächlich die Situation, dass gerade zum Beispiel in Afrika auch katholische Priester dort Kondome verteilen. Wie ist denn diese Schere zwischen Wirklichkeit und Anspruch zu erklären?
Ja, die Brücke kann im Grunde genommen nur das Gewissen sein. Und wenn man sich die Lehrverkündigung der vergangenen Päpste anschaut, man geht weniger auf die Frage der Methode. Wenn wir gerade in der dritten Welt sehen, es geht ja da nicht nur um Empfängnisverhütung, es geht ja auch um den Schutz vor ansteckenden Krankheiten, HIV und so weiter. Und ich denke, es ist kaum jemandem heute noch zu erklären, warum man generell und unter allen Umständen ein Kondom im Grunde genommen ablehnen muss, aus der Natur heraus. Der Papst argumentiert sehr stark aus dem Naturrecht. Ja, also was ist natürliche Sexualität? Und das wird, so sagen auch viele andere Moraltheologen, doch sehr spitz gesehen. Und das muss man eigentlich nicht. Also der Gedanke des Naturrechts im Zusammenhang mit der Sexualität, also sicherlich interpretationsbedürftig. Und die neuere Beziehungsethik geht da auch einen Schritt weiter und beschränkt sich nicht nur auf das Verbot von irgendwelchen Methoden, sondern das Gesamt steht im Grunde genommen jetzt mehr im Mittelpunkt, Gott sei Dank.
Würde das nicht eigentlich verlangen, dass genau diese Lehre in dem Punkt auch aktualisiert wird?
Wichtig ist mir schon, dass das Alte nicht ständig wiederholt wird. Und das ist ja so eine Gefahr, auch jetzt 50 Jahre Humanae Vitae, dass wir uns an den gleichen Fragen wieder verbohren. Ich denke, wir sollten einen Schritt in die Zukunft gehen. Und ich bin eigentlich schon auch zufrieden, wenn die alten Positionen nicht mehr hochgekocht werden, sondern wir schauen, was heißt Sexualität, was heißt Beziehung in unserer Zeit, wie kann menschliches Leben gelingen? Das steht eigentlich im Vordergrund. Die Kirche tut sich immer etwas schwer, in Widerspruch zu anderen Verlautbarungen zu treten. Deshalb wird oft eben auch die elegantere Methode gewählt, dass man eben bestimmte Antworten nicht mehr an die erste Stelle setzt. Das kann ich auch verstehen, dass man auch Kontinuität wahren will. Es wäre sehr schön, wenn wir uns auf diese Enzyklika vielleicht rückbesinnen, aber mit einem positiven Blick nach vorne. Wie kann heute Sexualität, Beziehung im menschlichen Leben gelingen, in Deutschland, in Afrika oder wo auch immer?
Aktuell wird im Vatikan ja die Jugendsynode vorbereitet. Dazu wurde vorher ein Fragebogen erstellt und an Jugendliche in aller Welt gesandt. Darin auch Fragen zur Sexualität, eben wie die Praxis und die Meinung der Jugendlichen dazu ist. Könnte das vielleicht zu einem Umdenken auch beim Papst führen, dass die Lehre daraufhin verändert, angepasst wird?
Ja, das ist natürlich auch faszinierend an Franziskus, dass er dieses Zeichen setzt, erstmal zu hören und dann zu sprechen. Ich denke schon, dass die Jugendlichen da einiges zusammentragen werden, was sicherlich auch in die Zukunft weist. Meine Erfahrung, ich war ja lange auch in der Jugendseelsorge tätig, dass also die Sexualität eine eher geringere Rolle spielt. Oder vielleicht sieht man die Kirche auch nicht als den geeigneten Ratgeber für Fragen der Sexualität. Vielleicht ist das auch eine Spätfolge von Humanae Vitae, dass man sich sozusagen da die Gesprächsbereitschaft verbaut hat. Und umso besser wäre es, mit einer solchen Jugendsynode wieder neue Wege zu gehen, die wirklich die Tür wieder etwas weiter aufmachen, die frische Luft reinlassen und uns als Kirche vielleicht wieder neu als Ansprechpartner machen für gelingende Beziehungen.
Über die Aktualität der 50 Jahre alten Enzyklika Humanae Vitae habe ich mit dem katholischen Theologen Udo Lehmann gesprochen. 3 Tage lang war der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rejkowski, zu Besuch auf Malta. Als Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration der evangelischen Kirche in Deutschland wollte er sich ein Bild von der Flüchtlingsrettungsmission machen, zumal die EKD die Hilfsorganisation Sea-Watch vor Ort mitfinanziert. So viel sei verraten, begeistert war Rejkowski über die Zustände auf Malta nicht. Im Gegenteil, er erhebt schwere Vorwürfe. Tassilo Forchheimer weiß mehr.
Der Flüchtlingsbischof kommt über das Wasser. Sein kleines rotes Schlauchboot fährt vorbei an der Lifeline, der Sea Eye, und macht schließlich fest neben der Sea Watch. 3 Rettungsschiffe deutscher Hilfsorganisationen, die jederzeit auslaufen könnten, aber nicht dürfen, obwohl draußen auf hoher See weiterhin Menschen ertrinken.
Ja, das ist ja eigentlich das Verheerende, dass man sieht, es könnte eine Menge passieren und alle 3 liegen fest. Ich finde, das ist ja das Elend und das, finde ich, muss man öffentlich bekannt machen und auch protestieren. Und ich werde das ja mir noch mal genau erläutern lassen, aber der erste Eindruck ist schon sehr deprimierend eigentlich.
Manfred Rejkowski versteht seinen Besuch auf Malta auch als Zeichen der Solidarität mit den Rettern.
Und ich möchte das noch mal an dieser Stelle ganz herzlich zum Ausdruck bringen, dass ich Ihnen sehr danke für den großen persönlichen Einsatz, den Sie leisten. Und dass wir uns gemeinsam nicht damit abfinden, dass wir Debatten in Deutschland führen über irgendwelche Asylparagraphen, sondern dass wir über das sprechen, was eigentlich wichtig ist, dass Menschen, die in Not sind, dass diesen Menschen geholfen wird und dass wir uns nicht damit abfinden, dass in Europa und in Deutschland die Menschenrechte atomisiert und verkleinert werden.
Wer christlich leben wolle, dürfe niemals den einzelnen Menschen aus dem Auge verlieren, sagt der Präses aus dem Rheinland im Schwarzen Talar vor dem anonymen Grab von 24 namenlosen Flüchtlingen auf dem Hauptfriedhof von Malta. Bekannt ist nur ihr Todestag, der 18. April 2015. Damals sollen über 800 Menschen an einem einzigen Tag ertrunken sein, heißt es. Die meisten von ihnen haben ihr Grab im Mittelmeer gefunden. Biblische Vergangenheit und die Brutalität der Gegenwart treten an diesem Ort in einen beklemmenden Dialog. Gleichzeitig wird deutlich, was das eine mit dem anderen zu tun hat und warum sich die evangelische Kirche in Deutschland selbst für die Flüchtlingsrettung engagiert. Die Arbeit der privaten Hilfsorganisationen wird aus Kirchenmitteln unterstützt. Den Betrieb des Aufklärungsflugzeugs Moonbird beispielsweise fördert die EKD mit 100.000 Euro pro Jahr. Mindestens 1.000 Menschen haben dem kleinen Flugzeug ihr Leben zu verdanken. Umso empörter ist Manfred Rejkowski darüber, dass die Maschine der Hilfsorganisation Sea-Watch schon seit Wochen nicht mehr in die Rettungszone starten darf.
Ich finde, das ist wirklich ein nicht hinnehmbarer Skandal. Und dass sowas in Europa passiert, dass Hilfsorganisationen daran gehindert werden, ihre humanitären Aufgaben zu erfüllen, ist skandalös. Ich hätte mir das vor einiger Zeit nicht vorstellen können.
Und je mehr sich der Flüchtlingsbischof mit dem Thema beschäftigt, desto überzeugter wirkt er in seiner Mission. In den europäischen Hauptstädten wird währenddessen darüber diskutiert, ob die Anwesenheit der Rettungsorganisationen nicht dafür sorge, dass sich die Menschen überhaupt auf den Weg machen. Tatsächlich gibt es viele Argumente, die gegen diese These sprechen. Schon vor der Gründung der privaten Seenotrettung flüchteten und starben Tausende.
Sie reagiert auf eine Not, die da ist, und fördert sie nicht. Da muss man andere Fragen stellen. Da muss man über das Weltproblem Flucht nachdenken. Und dann ist die Bilanz, mit welcher Leidenschaft sich Politik um Lösungen bemüht, schon sehr negativ.
Menschenrechtsfragen hätten nicht mehr überall in Europa die höchste Priorität, so die Beobachtung von Manfred Rekowski.
Ich finde, da müssen wir dagegenhalten und sagen, was sind eigentlich die Werte, die uns in Europa verbinden. Und sie sind, wie ich finde, zutiefst christliche und die sind im Moment, haben die überhaupt keine Konjunktur.
Interessant ist allerdings, dass sich rund um die Frage der Flüchtlingsrettung eine gelebte Ökumene herauszubilden scheint. Ob evangelisch oder katholisch, in den vergangenen Tagen mehren sich die Stimmen, die die aktuelle europäische Migrationspolitik in Frage stellen.